All diese Dinge,
die es nur in Legenden und Gute-Nacht-Geschichten gibt.
Sprechende Tiger,
Raumschiffe
und magische Schwerter,
die einen Menschen so mächtig machen können,
wie einen Gott,
gibt es
in diesem Trailer
nicht.
Tja, so viel zum neuen Street Fighter Film.
Ja, und worüber sollen wir jetzt quatschen?
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Hallo, Freunde des gepflegten Podcast-Hörens und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe einer Sonderfolge des He-Manischen Quartetts aus gegebenem Anlass. Und ja, ich bin natürlich wie immer der Sebastian und bei mir sind meine geschätzten Kollegen.
Der Michael, hallo zusammen.
Und der Gordon, hallo.
Genau so ist es. Und wir haben heute natürlich das einzigartige, das einzig wahre Thema, auf das alle gewartet haben. Mattel Creations hat die Vorbestellung für die Blastitech-Figur vorbereitet und hat die ersten offiziellen Bilder gebracht. Nein, natürlich nicht. Es geht heute um den Trailer zu Darth Maul, auch nicht. Nein, zum Masters of the Universe Kinofilm. In unserer letzten regulären Folge hatten wir es schon gesagt, wir hatten mit Absicht einen Titel gewählt, der ein bisschen provokant sein sollte. Ja, wo bleibt es denn? Und wir hatten es erlebt. Gestern gab es den ersten Teaser und heute Nachmittag deutscher Zeit um 15 Uhr startete endlich der erste Kinotrailer des neuen Films. Ach, der Wahnsinn. Gordon, wie oft hast du den bisher geguckt?
Den Trailer? Zweimal.
Nur zweimal. Ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile 6-mal geguckt, weil ich auch ein paar Bildchen rausgezogen habe. Michael, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe ihn auch schon etliche Male geguckt. Ich habe nicht mitgezählt, aber es dürften schon so 7, 8 Mal gewesen sein. War halt relativ stressig, aber vielleicht könnt ihr mich mal kurz großschalten.
Okay.
Also Gordon, für dich. Der Film kommt.
Also ganz ehrlich, ich habe noch keinen Film gesehen, nur einen Trailer.
Ja, red du nur.
Mensch Gordon, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt nicht so intensiv durch die Weiten des Internets geschaut, aber es kam schon sehr oft ein Kommentar, was wird Gordon sagen? Was sagt jetzt Gordon dazu?
Ja, gut, ne? Und
ja, wir haben es jetzt gerade gehört. Gordon bleibt dabei. Noch muss der Film ja wirklich im Kino gelaufen sein. Aber es geht jetzt nicht um den Film, sondern um das, was wir uns vom Film erhoffen, dadurch, dass wir heute den Trailer gesehen haben. Und schön natürlich an alle, die jetzt auch mitten unter der Woche abends und auch so spontan live dabei sind. Wir werden heute tatsächlich eine relativ kurze Folge machen, also nicht 2,5 Stunden plus, es sei denn, ich verrate mich jetzt gerade. Legen wir doch erst einmal los. Wir wissen, dass dieser Trailer jetzt sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache ja sofort zu sehen war. Und wir haben jetzt tatsächlich auch den Plot gehört, der gar nicht so neu ist. Aber falls sich noch jemand wundert, worum geht es denn jetzt genau? Ja, also der offizielle Plot ist laut Beschreibung, nachdem beide 15 Jahre lang voneinander getrennt waren, führt das Schwert der Macht Prinz Adam zurück nach Eternia, wo er sein Heim gebrochen unter der teuflischen Herrschaft von Skeletor vorfindet. Um seine Familie und seine Welt zu retten, muss Adam sich mit seinen engsten Mitstreitern Teela und Duncan bzw. Man-at-Arms verbünden und sein wahres Schicksal annehmen, als He-Man, der mächtigste Mann des Universums.
Ja.
Ja. Das ist die Geschichte, wurde im Trailer so ein bisschen angedeutet über verschiedene Szenen. Wir werden jetzt eben darüber reden. Ich habe mir hier Notizen gemacht, welche Szenen wir zu sehen bekommen haben. An denen können wir uns auch ein bisschen lang arbeiten. Bevor wir ins einzelne Detail reingehen, ohne dass wir ein großes Fazit dazu bringen, Michael, ich bin mir ziemlich sicher, dass du recht geflasht warst anhand deiner Reaktionen. Gordon, warst du eher grundlegend optimistisch, ein bisschen so angeteased?
Ja, also man gibt Mattel mal 28 Jahre Zeit und schon haben sie es geschafft, mal einen Trailer rauszubringen. Ne? Unglaublich, also schneller geht's nimmer. Also ich hätte fast gedacht, Mattel ist deutsche Politik, aber hey. So, also anyway, ich bin ganz froh, also ich bin tatsächlich relativ froh, wie witzig, ne, die Leute jetzt alle so in den Kommentarzonen jetzt glauben, dass sie mir dafür einen reinwürgen können, ne? Dass ein Film, der 28 Jahre lang in the making ist, endlich kommt. So, bevor wir das jetzt einmal kurz machen. Sepp, wenn dein Sohn morgen zu dir ankommt und sagt, Vater, ich geh mal den Rasen mähen und dann macht er das nicht, dann denkst du vielleicht, oh, was ist los, Sohn? Ne, ist hier schlecht geworden? Ging's dir nicht gut? Keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, nee, hatte ich heute nur nicht geschafft. So. Und dann sagt er das aber nächsten Tag wieder und übernächsten Tag. Und nach 28 Tagen des Nicht-Rasenmähens mäht er endlich den Rasen. Klopfst du ihm dann noch auf die Schulter?
Ich antworte jetzt nicht, was ich ihm dann sage. Das ist nicht geeignet für diese Uhrzeit.
Aber Sepp, merkst du, wie sich der Gordon rauszuwinden versucht und schon eine Brücke baut, um da irgendwie rauszukommen aus der Nummer?
Das ist jetzt bei, aus was denn rauskommen, bitte? Endlich passiert mal was. Ich habe jetzt wie viele Jahre lang gesagt, dass Mattel sich endlich auf den Arsch setzen soll und nicht jedes Mal irgendwelche Ausreden finden soll mit, ja, da haben wir den Schauspieler, da haben wir den Quatsch und da haben wir da das Drehbuch. Das nervte einfach irgendwann nur noch. Und deswegen kann ich halt auch verstehen, ich meine, ich finde es cool, dass unglaublich viele Leute jetzt in der Kommentarzone sind und eben sich auch darüber freuen, dass der Film kommt. Ich kann aber auch die andere Seite der Fans verstehen, die einfach mittlerweile nur noch so sagen, ja, weiß ich nicht, der Hype war für mich so 2017 am höchsten und nun ist irgendwie die Luft so ein bisschen raus. Ich kann beide Seiten dabei verstehen. Ich bin momentan zufrieden mit dem Trailer. Es hatten ja einige Leute schon gefragt, wo mein Reaction-Video ist. Das ist doch schon längst online, Leute. Ihr müsst nur mal richtig hingucken. Ne, so, und dann könnt ihr euch das angucken, wie ich dazu stehe. Ich bin bisher vollkommen zufrieden mit dem Trailer, aber ultra enthusiastisch bin ich noch, und ich sage bewusst noch, nicht.
Ja, bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich bin voll geflasht von dem Trailer, aber wir kommen ja dann gleich noch dazu. Was ich spannend fand, gestern kam ja der Teaser und dann da gab es schon teilweise wirklich verhaltene Reaktionen und manche waren sich unsicher, aber ich habe zumindest, ich habe jetzt auch nicht alles durchforstet natürlich, aber so größtenteils den Eindruck, dass es jetzt schon so ist, dass die Leute echt begeistert sind und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen Kritikpunkt, aber der Trailer macht schon wahnsinnig Spaß auf mehr und das wollen die Leute auch sehen und wir wollen es ja auch sehen. Ist ja nicht so, dass Gordon, dass du das nicht, stimmt ja, du bist ja auch froh, dass der Trailer kommt und dass der Film kommt. Und wir haben jetzt so lange drauf gewartet und jetzt passiert's endlich. Haben wir schon häufig erwähnt. Toy Hunters Journal 1998 wo dann die Nachrichten oder die News dazu drin war, haben wir schon häufig thematisiert und jetzt ist es endlich soweit. Und der Trailer, ja, verspricht einiges, muss ich sagen.
Ja, man muss dazu natürlich auch erwähnen, es hat sich bei uns ja dadurch gebildet, dass Gordon und wir immer gesagt haben, der Film kommt nie, weil es eben so eine lange Wartezeit war. Und das war ja auch durchaus die Provokation zu sagen, yo, beweist das Gegenteil, zeigt, dass er kommt. Und deswegen ist es natürlich wieder so, dass der Film ja überhaupt nur wegen uns zustande gekommen ist, weil wir gesagt haben, das lassen wir uns nicht gefallen, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ja, bitte gern geschehen. Nein. Legen wir doch einfach mal mit dem Trailer los, beziehungsweise der Teaser am gestrigen Tag, man hat wirklich nicht so viel gesehen und ich muss auch gestehen, ich habe mir den geguckt und war dann erstmal auch nicht so wirklich gegriffen, wo ich dann gedacht habe, ja, das war jetzt nicht wirklich was. Und in der kommenden halben Stunde habe ich so ein paar Sachen für uns in die Gruppe geschrieben, wo ich dann gesagt habe, ja, aber das und das und ach so, das da sollte, ah, okay. Aber ja, da bin ich jetzt schon neugierig, bis ich drauf komme. Ach, deswegen heißt es ja auch Teaser, weil sie mich angeteased haben. Beim Trailer ging es mir schon ganz anders, aber ich sag noch nicht wie. Wir haben auf jeden Fall im Grunde schon jetzt einiges an Sachen gesehen, an Ortschaften, an Charakteren auch. Es gab viele, ich würde mal fast behaupten, noch Easter Eggs, die aufgetreten sind. Aber im Trailer starten wir mit dem Flug über die Landschaft von Eternia hinweg. Wir begleiten quasi Zoa auf ihrem Flug. Und ja, ich glaube, Michael, man sieht direkt auch schon den Tellenfighter.
Ja, ich glaube auch, dass das der Tellenfighter ist. Natürlich sind die Fahrzeuge, kommen wir später noch drauf zu sprechen, schon irgendwo ein bisschen verändert. Die sehen jetzt nicht aus wie das Spielzeug von damals, was aber irgendwo auch logisch ist. Aber man kennt sofort, finde ich. Und auch Zoa. Als Zoa da über diese eternische Landschaft fliegt, das sieht einfach richtig gut aus. Muss ich sagen, bombastisch, die Landschaften generell, die dann danach auch noch kommen, macht richtig Spaß, finde ich. Und sieht ja auch ganz cool aus mit diesem Flug. Ich weiß nicht, gibt's eigentlich, sind die Filme heutzutage automatisch noch in 3D? Ich könnte mir vorstellen, ich mag eigentlich kein 3D, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann sogar ganz cool aussieht, wie die dann so durchfliegt. Aber ich hoffe, dass es auch in nicht 3D gibt.
Also ich glaube jetzt nicht, dass das speziell in 3D gedacht ist und ja, wir werden dann sehen, ob die noch eine 3D-Version anbieten. Vielleicht haben sie sowas dann mitgedreht, aber.
Das glaube ich nicht. Ja. Der ganze 3D-Hype ist schon lange wieder vorbei. Es wird fast gar nichts mehr in 3D angeboten. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das kommt.
Da merkt man, dass ich schon lange nicht mehr im Kino war. Zumindest nicht in so Blockbuster-Geschichten, wenn dann in so kleineren Kinos, aber. Ja, aber ich finde, macht gleich Spaß auf mehr, wo man dann diese Szenerie sieht und man erkennt immer wieder sowas und das zieht sich ja durch den Trailer, immer so kleine Easter Eggs und ja, sowas sieht einfach super aus, finde ich.
Ja, und auch jetzt schon, also diese Landschaft, Michael, du hast ja schon immer gesagt, du möchtest gerne irgendwie das so Herr der Ringe episch-mäßig haben mit den Landschaften, das sieht ja dort auch schon tatsächlich in die Richtung aus. Und ich habe schon das Gefühl, das erste Easter Egg war Zoa selber, weil ich hatte schon. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber Zoa hat mich irgendwie frappant an das 2000X-Design erinnert.
Ja, stimmt, da ist durchaus was dran. Ja, ich schätze, dass sie sowieso dann verschiedene Designelemente aus mehreren Epochen da übernommen haben oder übernehmen werden. Und das sieht man ja an der einen oder anderen Stelle. Aber ja, da ist durchaus was dran, dass Zoa da gewisse Ähnlichkeiten aufweist.
Ja, aber letzten Endes, es ist eine gute Einführung. Wir haben ja am Anfang in unserem Vorspann auch genau gesagt gehabt, was im Grunde ein bisschen so der Intro-Text ist, dass sie einen damit abholen. Ja, so diese Sachen, die es gab, die großen Raumschiffe und die Helden, die irgendwie gottgleiche Kräfte haben und sowas, so die Übermenschen und so. Diese Geschichten sind auf meiner Welt wahr. Das holt dann einen natürlich schon so ein bisschen ab zu Adam als Erzähler fast schon. Die Ich-Perspektive von Adam wird aufgegriffen. Man sieht Adam als Kind auf Eternia und direkt im Schnitt als Erwachsener in seiner Junggesellenbude auf der Erde.
Das ist auch cool, wo dann im Hintergrund sieht man ja lauter so Zeichnungen und mit lauter Schwertern. Er muss ja voll auf Schwerter vernarrt sein. Wahrscheinlich ist das. Er wurde dann offensichtlich zur Erde geschickt von Marlena, seiner Mutter, um ihn quasi zu schützen. Aber irgendwo hat er das anscheinend doch noch drin, dass er eben den Wahn mit diesen Schwertern hat. Und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr lustig. Und auch diese Überblende und kommt ja später noch, wie Marlena mit dem kleinen Kind flieht und dann sieht man links so diese Zauberin noch. Ist schon sehr, sehr cool gemacht und ich glaube, da in dieser Szene kommt ja auch schon das erste Mal Castle Grayskull vor, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Ganz spannend finde, weil das von der Optik her, das hat ja diese wirklich vier relativ hohen Türme, so ein bisschen an die DC-Comics von Mark Texera erinnert.
Ja, habe ich auch gedacht.
Und das ist halt richtig cool in diesen Mini-Comics. weil normalerweise hat ja Grayskull nicht vier so hohe Türme, aber das sieht echt so aus und da gibt's in den, ja. Und es sind natürlich, manche Sachen sind erstmal gewöhnungsbedürftig, weil man es halt anders kennt, aber ich finde, es macht schon was her, das Grayskull.
Ja, wir haben ja tatsächlich Dinge drin. Ich blende jetzt gerade mal schnell das Grayskull ein. Wir haben ja natürlich Designelemente drin, die kennt man. Es gibt Designelemente, die sind neu. Und bei Grayskull kann man natürlich immer drüber streiten. Ich bin mir sicher, dass viele ein sehr uriges Grayskull erwartet hätten. Und hier haben wir dann irgendwie schon relativ streamlined der Türme, wo man sagt, okay, das könnte man sich vorstellen, dass es wirklich so in der Hochepoche von einem König gebaut wurde, der zugleich einen Totenschädelfimmel hatte, als dass es irgendwie schon fast so ein organisch gewachsenes Ding aussieht oder wie eine halbe Ruine, kann man drüber streiten. Aber ich fand es tatsächlich am interessantesten. Das sieht man im Lauf des Trailers noch mehr, aber schon von Anfang an sieht man, dass ja Grayskull mit einer Brücke mit dem Königspalast verbunden ist, beziehungsweise mit Eternus, wie auch immer sie es nennen werden. Also beides wirklich ja, in unmittelbarster Nähe zueinander. Das fand ich schon sehr spannend als Idee. Ich sag jetzt nicht, ob das dann der finalen Umsetzung und dann irgendwie auch so perfekt sein wird, aber so die Grundidee dabei, dass das eigentlich schon fast Teil des Königreiches ist, kann ja auch damit übergreifen zu King Grayskull rüber als Siemens Vorfahr etc. Darauf wäre ich tatsächlich von selber nie gekommen, dass man das auch direkt mal so direkt dran bauen könnte.
Ja, ich schätze, das haben sie halt von den ersten Europa-Hörspielen übernommen.
Ja. Als die Helden noch in Castle Grayskull gelebt haben.
Ja, das stimmt.
Große Fans wahrscheinlich.
Ja. Ja. Hatte ich ja extra die Kassetten hingeschickt.
Oh. Genau, als du in der Mid-Credit-Szene aufgetreten bist, Gordon, als neue Lubig.
Wobei, seien wir ehrlich, die Rolle würde ich sofort spielen.
Ihr wisst ja alle, Gordon hatte ja im letzten Jahr mal eine Glatze. Das hatte einen Grund. Es hatte einen Grund.
Was? Dann gibt es hoffentlich auch in diesem Film wieder die böse Stiftung.
Bleibt nach dem Abspann sitzen.
Gordon, kannst du bitte mal kurz einsprechen? Jetzt gibt's was mit der groben Kelle.
Jetzt gibt's was mit der groben Kelle!
Passt. Wunderbar. Jetzt haben wir die deutsche Synchro auch schon drin. Ja, also wir sehen Adam als Kind im Kontrast zu Adam als Erwachsener. Eternia Erde kommen wir noch dazu. Aber wir haben ja dann eben so eine Szene, die meiner Meinung nach sieht es dann auch aus, als wäre das so diese Szene, die in der Vergangenheit spielt, als offenkundig Skeletor den Palast angreift. Oder vielleicht ist er da noch Keldor gewesen, wir wissen es nicht. Und dann wohl erobert, weswegen eben Königin Marlena Adam in Sicherheit bringen muss. Gigantische Schlacht im Palast dabei. Und ich habe mir erzählen lassen, ich habe selber nicht direkt erkannt, weil bei mir ich hätte hochauflösende Standbilder gebraucht. Aber scheinbar ist es auch so, dass die eternianischen Soldaten mit Weapons-Pack-Waffen auch kämpfen in diesem Trailer.
Habe ich tatsächlich auch nicht gesehen erstmal, würde durchaus Sinn machen. Wieder ein neues Easter Egg. Und ich glaube, da ist haufenweise, ja, da wird es gerade eingeblendet, wird haufenweise so Easter Eggs wird es da geben. Und ich mag gar nicht wissen, wie oft ich auch in den nächsten Tagen diesen Trailer noch anschauen werde, mit reinzoomen und allem möglichen,
ja,
um dann noch so verschiedene Sachen zu entdecken. Allein, diese Szene dann, aber da kommen wir später drauf zu sprechen, mit dem Toy Room. Ich mag gar nicht wissen, was da im Hintergrund alles zu entdecken gibt, aber da kommen wir später drauf.
Naja, wir können auch von mir aus schnell drauf kommen, weil das ist ja im Grunde schon fast die nächste Szene. Im Trailer kommt die nächste Sequenz ja, dass wir jetzt irgendwie von Eternia, wo in Adams Kindheit eben dieser Angriff stattfindet, Adam wird von Marlena weggebracht und dann ist er natürlich in der Heimat von Marlena.
Ja.
Auf die Erde nämlich gebracht worden und findet sich dort in einem Bürojob wieder und ja, kriegt erstmal einen Anschiss von, keine Ahnung, seiner Vorgesetzten oder wer es ist, die halt sagt, ja, dein Interesse an Schwertern und Nerdkram, das passt hier irgendwie nicht rein. Und
nee, das sind Das ist eine Frau von den Talent Relations, die ihm den Vorwurf macht aufgrund der Außenwirkung. Ne? Wie ist die Außenwirkung, wenn jemand wie sie so eine Vorliebe für Schwerter und sonst irgendwie was hat? Ich fand das schon lustig. Das hatte schon was. Erst dieser Schriftzug mit He, Him zu Adam Glenn. Ne,
das ist super.
Wegen Captain Glenn macht schon Sinn, ne? Das ist schon witzig so. Und dann hast du halt den He-Him-Gag, ne? Da in meinem Reaction-Video habe ich halt auch gesagt, puh. So, ne, aber es ist eigentlich ein ganz guter Gag, weil man danach ja dann genau diese Virtue Signaling-Gemeinde danach ja auch sieht, ne? Ja, ach, sie haben ein Hobby mit Schwertern, das finde ich jetzt nicht so gut. Das war schon in Ordnung. Also ich fand das schon nicht doof.
Ich fand das auch gut. Vor allem hat das eine sehr starke Meta-Ebene, dass sie so dieses sich mit Adam Heeman identifizieren als Masters-Fan da auch ein bisschen in die Spitze getrieben wird, indem man ihn selber so ein bisschen in die Ecke reinbringt, die wir eigentlich selber verkörpern als Fans, die halt auch die Nerds sind. Und ich weiß nicht, unabhängig davon, ob man jetzt sich seines Hobbys schämt oder nicht, aber ich glaube, jeder hat es mindestens einmal im Leben gehabt, dass jemand mal zu einem was gesagt hat, ja, sag mal, also dieses Zeug, dass du dich damit beschäftigst, ist doch ein bisschen kindisch, oder? Oder das
ja, natürlich.
Wird doch eigenartig und sowas. Und dann, genau das wird da ja aufgegriffen.
Ja, absolut. Und auch diese ganze 80er-Jahre-Debatte letzten Endes, ne, Matt, oh, die Kinder spielen mit dämonischen Toys. Eigentlich müssen wir diese uralt Doku, die 90 Minuten ging, aus den USA auf diesen Billig-Bibelsendern mal hochladen. Was die für eine Scheiße darüber reden, was bei den Figuren angeblich alles abgeht. Und es ist genau diese vorwurfsvolle Art, die Frau in der Szene an den Tag legt. Das ist schon vom Subkontext ist es schon smart. Das finde ich erstmal gut. Der Gag, den wir dann hier haben, der ist mir dann in dem Moment schon wieder eigentlich ein bisschen zu slapstick. Den brauche ich gar nicht. Ich fand den Humor davor eigentlich deutlich witziger.
Ja, ich find das schon cool, wie er dann in diesen Toy Room geht und da ist dieses Schwert da drin ist und im Hintergrund siehst du alles Mögliche.
Das ist okay.
Ja, das ist ja so ein Toy Store. Das ist ja gar nicht sein eigener Raum, sondern so ein richtiger Laden, in dem man
meine ich ja, Toy Store. Und dann sieht man dann im Hintergrund oben dieser Thorak-Schriftzug, natürlich eine Hommage an Mark Taylor und Vicor oder der He-Man of the North.
Genau. Das ist ja das Geile daran. Adam ist im Laden und da kann man ganz viele Hintergrunddetails dann erkennen. Es ist Big Jim was zu sehen. Ja. Es sieht sogar nach einer Lion-O-Statue aus, die da irgendwo ist, von Thundercats.
Ja, sieht man auch, und
genau, Thorak ist natürlich für die Leute, die es nicht wissen, Mark Taylor, einer der He-Man-Erfinder, der hat halt auch einen Barbaren namens Thorak ursprünglich mal sich ausgedacht und das ist halt eben dort eingebunden worden. Ja, und Adam sieht dort eben sein Zauberschwert, das er eben auf der Erde scheinbar aktiv sucht und das auch mit den neuen Medien. Das finde ich eigentlich auch eine geile Idee. Ja. Irgendwie muss es passiert sein, dass das Schwert verloren ging und Adam sitzt wahrscheinlich dadurch jetzt auf der Erde fest und will das Schwert finden. Und dann kommt eben das, wie Vicor, eines der Ursprungs-He-Man-Designs in diesem Laden als lebensgroße Statue sind, die das Schwert drin hat. Das fand ich schon geil, dass Adam sich schwer damit tut, das Schwert da wegzukriegen aus der Statue geschenkt. Aber die Meta-Ebenen, die dabei stattfinden, sind halt schon geil. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer, aber also ich habe schon mir früher mal überlegt, wie geil wäre das denn, wenn du irgendwo hinkommst und dann findest du so ein Zauberschwert.
Ja, wäre schon nicht.
Glaubst du, dass du das passende Hemd dafür an?
Also ich hatte ja, wie gesagt, ursprünglich gedacht, dass es Conan ist, weil es eben auch einige Illustrationen von ihm ja gibt, auch von Marvel, wo er genauso rumläuft mit dem Fellumhang. Ich hatte in dem Moment gar nicht die Assoziation zum Vicor gezogen, aber es macht natürlich Sinn, was ihr in dem Moment sagt. So, Thorak ist es natürlich nicht. Thorak sah anders aus. Den konnte man gut im Power and Honor-Katalog sehen. Also nur um die Frage jetzt gerade mal zu klären. Das finde ich alles in Ordnung. Was ich halt es ist halt dieses Slapstick-Ding, dass er das Ding da nicht rausgezogen bekommt. So, aber da denke ich dann halt auch, gut, okay, das ist dann halt der Humor, den sie halt mit drinne haben. Und darüber, weißt du, wenn das der einzige Kritikpunkt am Film ist, dann wird das ein toller Film.
Gordon, also, dieses Thorax steht hinten an der Wand.
Ja, das weiß Schriftzug. Ich.
Ja,
genau da, ja.
Ich weiß. Aber es ging jetzt nur darum, also die Statue ist wirklich eindeutig Vikor. Hat ein bisschen Vikron-artige Armbänder gekriegt und auch, ja, grundlegend ist es so ein bisschen Referenz plus Referenz, aber Thorak ist die Referenz im Hintergrund.
Ja. Und dann geht's ja eh direkt weiter. Dann sieht man schon Grayskull und es zoomt rein in diese Kamerafahrt durch Grayskull, was extrem cool ist, finde ich. Erste Drücke bis hin in diesen Raum, wo halt dieses Schwert auf dem Ständer drin steht. Und dann zoomt's ja wieder zurück und dann sieht man halt Adam und Teela, wie sie nach Eternia reisen im Raumschiff und schon irgendwie ganz cool dargestellt, finde ich. Die haben ja schon häufig gesprochen drüber, auch ich, dass ich nicht so der Fan davon bin mit dieser Erdenthematik, aber wenn die dann am Anfang halt als Aufhänger da ist, geht das für mich völlig klar. Beastman scheint ja dann, jetzt wird er gerade angeblendet, ja später dann auch nochmal auf der Erde zu sein. Sieht zumindest nach Erde aus, weil er auf Autos rumhüpft. Muss okay, man schauen.
Aber genau diese Beastman-Szene, da wollte ich jetzt eigentlich noch kurz anschneiden, weil natürlich das große Ding ist, worüber wir auch in früheren DRQ-Folgen immer wieder diskutiert und gesprochen haben. Adam auf der Erde. Der Masters-Film auf der Erde, ich fand es teilweise schon witzig, das Wenige, was ich gelesen habe, manche machen sofort Rückschlüsse. Ah, der Film spielt wieder komplett auf der Erde. Oh mein Gott, das ist scheiße.
Was ist denn los mit euch?
Ja, ich finde das so lustig, wie Leute dann so massivst getriggert werden, während das meiste von dem Film eben nicht auf der Erde spielt. Klar, Leute, ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, wie viel vom Film auf der Erde spielt. Ich habe es schon mal gesagt, ich tippe mal pauschal drauf, ein Viertel bis ein Drittel der Handlung wird auf der Erde sein. Aber wenn man nach dem Trailer so ein bisschen guckt, hat man schon den Eindruck, dass das, was ich auch mal gemutmaßt hatte, schon eintreffen könnte. Wir kriegen so am Anfang so das Ding, wie eben der Angriff auf Eternia stattfindet und wie Adam halt in Sicherheit gebracht wird. Dann kommt der Switch auf die Erde, 15 Jahre später. Adam, ja, Leben ist scheiße und ja, ich bin ja eigentlich Prinz von Eternia, ich suche mein Schwert. Dann findet er das Schwert. Ich glaube, relativ schnell, nachdem er das Schwert gefunden haben wird, kommt dann irgendwie dieser Kontakt mit Eternia zustande, wodurch sowohl Teela als auch Beastman und Co. auf die Erde kommen und Adam dann suchen bzw. jagen. Und dann, glaube ich, wird er nach Eternia mit Teela zusammen fliegen und dann kommt quasi der Rest des Trailers. Das ist meine Vermutung. Wie lang diese Zeit auf der Erde ist, keine Ahnung, aber für mich wirkt es jetzt eigentlich nachvollziehbar und könnte dann auch durchaus so sein, dass man jetzt nicht die Angst haben muss, dass man wirklich alles nur in, keine Ahnung, wo es dann spielt, London oder New York City dann sehen wird.
Ja, und hier scheitert es ja definitiv nicht am Geld, dass man oder an der Technik, dass man diese eterianische Landschaft darstellen kann. Das war ja dann früher das Problem, dass halt einfach das Geld ausgegangen ist und das ist ja diesmal da. Und man sieht ja an diesen fantastischen Landschaften, wie großartig Eternia da aussieht. Und das war ja wahrscheinlich nur ein Bruchteil jetzt in dem Trailer, den man gesehen hat. Ich mag gar nicht wissen, was es da für Easter Eggs gibt und Referenzen an Orte, die wir halt so kennen aus der Masters of the Universe Lore.
Ja, finde ich aber auch richtig. In Ordnung. Also ich bin, habe ich auch mal im Reaction-Video schon gesagt, wir wollen alle Eternia. Come on. So, ja, was soll denn der Quatsch? So, wir wollen nicht. Ja, He-Man prügelt sich in New York mit Skeletor. Nee. So, er prügelt sich gefälligst auf Snake Mountain mit Skeletor oder wie auch immer. Oder vor Eternia oder mir scheißegal in den immergrünen Wäldern. Aber nicht irgendwo wieder auf der Erde, das nervt halt einfach. Ich meine, klar, die Szene mit Beastman, wo er auf diesen Polizeiwagen springt, die hat auch irgendwie was, wo ich so gedacht habe, ja, okay, aber es darf halt nicht zu lang werden in meinen Augen auf der Erde. Also man muss schon, das Gros, finde ich, zwei Drittel müssen definitiv auf Eternia spielen.
Nach dem vierten oder fünften Teil können sie ja mal einen Spin-off machen und die Zeit beleuchten, wenn Adam auf der Erde ist.
Ja.
Ja, also ganz ehrlich, wir werden es sehen, wenn man mal mehr vom Film weiß, beziehungsweise den mal gesehen hat. Wir haben alle schon lang und breit drüber geredet. Wir waren alle keine Freunde davon, dass der Erdenaspekt behandelt wird. Aber so wie er jetzt für mich im Moment aussieht, käme ich damit klar. So ja. Dieser Adam Fish out of water Aspekt. Und ja, man muss es leider sagen, sie haben dann natürlich klar taktisch gespielt, auch da wieder die Metaebene zu finden, dass ich mich jetzt mit Adam auch identifiziere, der unglücklich in dem Bürojob ist. Ja, ihr habt mich. Ich sehe es genauso. Also ohne Zweifel, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Aber dann geht es eben im Trailer auch direkt weiter. Wir sehen, wie Adam mit Teela im Raumschiff losdüsen. Und dann, ob das Raumschiff jetzt wirklich der Talonflight oder was anderes ist, aber dann wird natürlich ein ganz cleverer Schnitt gemacht, den wir auch schon im Teaser gesehen haben. Adam zusammen mit nicht nur Teela, sondern auch einem riesigen Cringer und einem Man-at-Arms und Roboto. Da wurde auch schon einiges drüber diskutiert. Ich überlasse euch jetzt einfach mal das Feld. Was sagt ihr zu diesem Ensemble?
Naja, ich denke, das wird halt auch so ein Aufbau sein. Ne? Sie haben jetzt gerade irgendwie Adam eingesammelt und dann haben sie Man-at-Arms eingesammelt, der wahrscheinlich irgendwo schon in den Outlaws war und sich vor Skeletor verstecken musste. Eine ähnliche Lore hatten wir ja im Cartoon. Das kann man also machen. Ja. Gab's ja auch. Ich glaube, du warst von der Actionfigur auch sehr begeistert, ne? Von dem Man-at-Arms.
Old Adam. Old Man-at-Arms, ja, genau.
Ja. Der Outlaw Man-at-Arms, der war schon geil mit seinem Mega-Laser und so. Genau. Das muss man dazu schon ein bisschen vorausgreifen. Später im Trailer sieht man nämlich Man-at-Arms in mehr oder minder Zivilkleidung mit einer großen Wumme, die auch schon gewisse Ähnlichkeiten zu seinen anderen Waffen hat. Weswegen es naheliegt, dass Man-at-Arms wohl irgendwann im Film erst einmal so ein Outcast ist, der dann eingesammelt wird. Und dieser Shot von den Helden auf der Bühne, der beschreibt dann eben, wie Adam zumindest so die engste Truppe erstmal gesammelt hat. Hat so gewisse Revelation-Referenzen natürlich auch, wenn Man-at-Arms und Roboto dabei sind. Aber ja,
sehen ja so ein bisschen Star Wars-mäßig aus, ne? So ein bisschen abgeranzt, ein bisschen kaputt. So Roboto sieht halt, hat halt Abschmirgelungen auf der Rüstung schon, der ist nicht frisch aus der Fabrik gekommen. Da kann natürlich sein, dass Man-at-Arms dann sagt, ja, Roboto war die gesamte Zeit bei mir und aktiviert den dann noch irgendwie, ne? Und dann baut er sich wieder zusammen, keine Ahnung. Und dann Man-at-Arms zieht halt seine alte Rüstung wieder an und kommt dann mit nach Eternus, um eben gegen Skeletor dann anzutreten, der dann seinen Imperator-Status halt hat. Das finde ich schon in Ordnung. Also das kann man auf jeden Fall machen. Deutlich besser als irgendein Quatsch mit einem Schlüssel, bei dem man dann über ein Keyboard Melodien spielen muss. So.
Weiß schon gefeiert auch hätte, so, wenn er die so. Also das muss ich sagen, man weiß ja nicht, ob das vielleicht noch vorkommt im Film. Ich würde es schon schwer fallen, wenn Adam in diesem Laden oder im Live-Chat, wo es gesagt, sieht sogar eher nach einem Museum aus, wenn Adam da irgendwo hinkommt und sieht da so ein 80er-Jahre-Synthesizer-Keyboard und macht cool. Drückt da so drauf.
Also ja, sowas würde ich auch abfeiern.
Ja, also so kleine Gags, einfach die nicht weiter irgendwie stören, aber bei uns irgendwie was auslösen, das wäre ja schon geil.
Ja, und absolut, das sehe ich genauso. Und diese Crew, ihr habt es ja gerade nochmal eingeblendet, finde ich schon irgendwie eine ziemlich coole Crew. Cringer ist natürlich riesig, aber der sieht halt richtig, richtig gut aus, finde ich. Und endlich mal ein Cringer beziehungsweise Battlecat in einem Film, also im Realfilm. Und das ist halt echt großartig. Und Man-at-Arms, ich meine, Idris Elba ist so ein cooler Hund, das muss man einfach sagen. Das ist so ein genialer Schauspieler. Ich glaube, dass der den Man-at-Arms toll spielen wird, muss man einfach sagen. Er hat leider einen Schnauzer, aber das...
Das ist das große Problem. Man-at-Arms mit Schnauzer? Nee, das geht einfach gar nicht. Schon ist der Film scheiße.
Nee, aber ist ja cool. Ich bin gespannt, ob das im Film dann irgendwie thematisiert wird, weil man sieht ihn ja mit seinem braunen Mantel, wie wir ihn schon angesprochen haben, als in Anführungszeichen Old Man-at-Arms, und da hat er noch einen Vollbart und später hat er dann seinen Schnauzer. Da bin ich mal gespannt, ob das im Film irgendwie thematisiert wird. Wäre zumindest sehr, sehr witzig.
Ja, das wäre schon geil.
Wenn ich mir jetzt gerade, ich stelle mir das dann immer gleich wieder bildlich vor, ne? Da gibt's wieder die Leute, die darüber jammern, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, eben nicht weiß ist, sondern schwarz. Und dann kommen die dazu, die noch darüber jammern, dass er einen Schnurrbart hat.
Ja,
irgendwann wird's komplett absurd einfach so. Wunderbar.
Also übers Casting haben wir ja schon grundlegend geredet, da möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen, aber also ganz ehrlich, Man at Arms, ein Charakter, der einen grünen Ganzkörperanzug trägt mit einer orangen Rüstung, einem blauen Helm und ein bisschen Gesicht ist nur von ihm zu sehen. Also da stellt mich jetzt nicht die Farbe daran, wenn es halt einer vom Schlage von Idris Elba ist. Also ja. Ich glaube, es hätte keinen besseren geben können, egal welcher optischen Färbung her, um den darzustellen, wenn ich die Szenen von ihm im Trailer schon sehe. Wie gesagt, als Outlaw Man in Arms mit dem Riesenblaster. Und dann gibt es ja später im Trailer auch noch eine Szene, wie er mit der Keule gegen den Kollektor losspringt. Ey, ja. Also tut mir leid. Also vielleicht, pass auf, ich ziehe mal die rosarote Fanbrille auf, damit ihr sagen könnt, Sebastian hat ja nur die rosarote Fanbrille auf und deswegen findet ihr das geil. Aber nee, dieser ne? Man-at-Arms-Jump gegen den Kollektor fand ich einfach mega geil.
Ich meine, nicht umsonst heißt die eine Folge bei Revelation oder Revolution irgendwie the baddest man in the universe oder irgendwie heißt das, oder?
Ja, das kann sein,
in the universe, ja. Irgendwas war doch eine, irgendwas war da mal, und Man at Arms ich bin gespannt, wie der wieder im Film sein wird, aber die Trailer-Szenen machen echt Lust auf mehr.
Ja, absolut. Machen wir doch direkt, nämlich weiter mit dem, was wir sehen. Also, wir haben es jetzt schon gesagt, Adam und Co., die erreichen Castle Grayskull, wir haben es gerade gesehen. Cringer ist zu sehen. Interessanterweise im Trailer sehen wir kein Battle Cat, soweit ich es bemerkt habe.
Ja.
Aber, Michael, du hast mir gesagt, in der nächsten Szene, da sehen wir sowohl Rotorn als auch White Fighter?
Genau, da ist mal, wo sie dann so über die Eternia fliegen und, oder nicht die Eternia, aber diese Brücke, wo es dann auf Grayskull zugeht, da kommen ja mehrere, also ich gehe davon aus, dass das Rotorn sind, die erinnern mich ein bisschen an die He-Man 21 Toys, wo es auch diese Kreisel gab, wo gab es da drei verschiedene Toys, wo der Man at Arms, der Trapjaw war mal drin und ich glaube noch zwei andere. Und das sind, denke ich, schon Rotons. Und davor sieht man halt den Fright Fighter mit diesen Libellenflügeln, es muss der Fright Fighter sein. Und es ist halt schon allein cool, dass die dann halt da vorkommen. Man sieht später ja auch nochmal so im Hintergrund so Skelett, so ein Dinosaurier-Skelett. Das könnte natürlich der Battlebone sein. Sie haben schon überall diese Easter Eggs drin. Und das ist halt einfach schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und da in dieser Szene kommt ja dann eben auch der Duncan in Zivil vor, wo er dann seinen Blaster abschießt.
Ja, genau das nämlich. Also, ich habe ehrlich gesagt den Fright Fighter nicht erkannt. Vielleicht habe ich es noch nicht groß geguckt, obwohl mein Monitor eigentlich wirklich groß ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, Leute, ich brauche eine Brille und nicht nur eine rosarote, sondern eine mit Dioptrien.
Da muss man aber wirklich stoppen und zum richtigen Zeitpunkt und dann reinzoomen und dann sieht man ihn ganz gut.
Ah, okay. Oder vielleicht ist es wie im Live-Chat von Le Stück gerade gesagt, dass es die Energy Zoids sind.
Oh.
Das wäre der größte Knaller.
Ja, das wäre richtig cool.
Nee, das wäre einfach, zum Beispiel Twistoid und Rothaar könnten so ein geiler Nebengag sein. Weißt du, wo He-Man oder irgendjemand so das Ding hochnimmt und es ist halt einfach dieser Körper nur von Rothaar und dann, die Dinge haben auch nicht funktioniert und ihn dann so zur Seite legt. Weißt du, das wäre der perfekte Gag für den Film.
Man könnte es auch genauso machen, irgendwie große Schlachtszene, die Masters gegen die Bösen und dann kommt aus irgend so einem Loch, kommen da so lauter Twistoids rausgerast und dann sieht man diese Viecher irgendwie zukommen und Adam als Siemens steht da so eine Aufnahme, really? Und dann haut er die einfach in einem Zug weg und sowas. Also man kann mich mit sehr einfachen Sachen begeistern. Dragster bitte auch. Aber wir haben ja auch dann eben mit diesen, es gibt ja viele Flüge im Trailer, wir kriegen ja einen Flug über Eternis, wo es für mich auch aussieht, als wäre auf den Mauern jetzt irgendwie weiteres Zeug gebaut worden, wahrscheinlich, weil das sieht ja alles ziemlich runtergerupft aus, wenn Adam wieder nach Eternia kommt, dass irgendwie die Ruinen jetzt von den Evil Warriors irgendwie neu eingenommen werden. Und dann sehen wir aber eine ganze Heldengruppe, ich vermute, dass es in Castle Grayskull ist, und dort sehen wir auch relativ geringfügig, aber doch erkennbar unter anderem Fisto, Mechaneck und Ramen in der Gruppe. Und am Rand sehen wir auch noch ein Dinosaurier-Skelett, das es könnte theoretisch die Filmversion von Battle Bones angeteased sein. Vielleicht ist es auch wieder ein Easter Egg. Ich spekuliere nur.
Ja, und man sieht die ja nicht wirklich richtig gut, aber man sieht, dass Mechaneck zum Beispiel eine grüne Brille hat. Also diese dreieckigen, Brillenelemente. Und sieht auch sehr cool aus, was man erkennen kann. Aber ich meine, das haben sie schon bewusst so gemacht, dass die so, die stehen ja wie so, wie damals bei diesen Filmation-Postern gab es doch die, wo dann die ganzen Evil Warrior standen und die Heroic
Warriors,
die standen alle so in V-Form quasi nach hinten aufgehen. Und so kommen sie ja im Prinzip daher und man sieht dann Teile von ihnen. Und ja, ich bin schon gespannt, weil wir größere Bilder mal sehen. Und ich glaube, mir gefällt, was man da sehen kann.
Okay, gefällt euch auch, beziehungsweise mal so gesagt, für mich sieht es einfach aus in der nächsten Szene, dass der Kollektor vor Skeletors Truppen landet. Also, wenn man das von oben sieht, es sieht für mich wie die Form des Kollektors aus, aber ein bisschen mit Insektenbeinen, ein bisschen insektenartigeres Raumschiff dieses Mal. Unser Manuel wird garantiert voll durchgedreht sein, als er den Kollektor erkannt hat, weil der ein riesen Kollektor-Fan ist. Aber ich habe auch so ein bisschen einen Eindruck, als hätten sie sich da tatsächlich überlegt, naja, etliche Fahrzeuge hatten ja schon so Tiermotive und dann haben wir halt hier einfach so ein geringfügiges Insektenthema in den Designs dabei.
Kann gut sein und ist einfach eine coole Szene. Natürlich erinnert es an Star Wars, Gordon, du hast das schon angesprochen, aber es ist schon sehr cool, wie der da landet und dann diese Truppen überall und dann geht dieses Tor runter und dann sieht man halt Skeletor, wie das Licht auf sein Gesicht scheint und der sieht halt einfach absolut badass aus. Richtig, richtig gut. ja, mehr kann man da echt nicht dazu sagen. Der sieht böse aus und so muss Skeletor für mich aussehen.
Also der Skeletor, was mir am meisten bei diesem Mugshot, als man sein Gesicht in der Aufnahme sieht, aufgefallen ist, das auch wieder vielleicht inspiriert vom 2000X-Cartoon. Es ist kein starrer Totenschädel, sondern diese Knochen, in Anführungszeichen, bewegen sich ein wenig. Und das sieht natürlich vielleicht irgendwie für manche ein bisschen komisch aus. Wie können Knochen sich bewegen? Aber ich habe es irgendwie gefeiert, weil ich das eigentlich beim 2000X-Cartoon noch immer eine schöne kreative Freiheit fand, wenn sie Skeletors Gesicht so manchmal ein bisschen Mimik verpasst haben.
Ja, finde ich auch gut, weil es halt einfach mehr hergibt, wie wenn man einfach nur jetzt den Skelettschädel hat, dann hast du ja nur diese Mimik über die Augen mehr oder weniger und ja, klar, den Mund so ein bisschen, aber ich finde das gut, dass sie das so gemacht haben, muss ich ehrlich sagen. Und das habe ich mir gerade gedacht, ich glaube, ich muss allmählich anfangen, bei diesen ganzen Sachen, die man dann in diesem Trailer sieht, neue Regale umzuräumen, dass ich die ganzen Toys auch unterbringe.
Also du willst die ganzen Toys auf jeden Fall kaufen? Ich dachte, das wäre für dich jetzt so der Punkt. Nee, da muss ich jetzt passen.
Ihr kennt mich doch, Kartoffel ohne Ende.
Ja, so, endlich die Wahrheit. Juhu, Halleluja. Das ist ja wunderbar, ne? Was für ein Tag. So, der Michael sagt endlich die Wahrheit über sein Kartoffeltum. Ein Film könnte eventuell kommen. Was ist denn heute los am 22. Januar? Unglaublich.
Einiges.
Ja.
Oh, Wahnsinn. Take the Sword, wird dir im Trailer gesagt. Da ist mir tatsächlich ein bisschen Gänsehaut gekommen. Weil vielleicht auch direkt, als dieses Take the Sword kam, ein Schnitt gemacht wurde zu anderen Charakteren, nämlich zu Fisto und zu Spycor. Goatman sehen wir auch, den sehen wir in einem späteren Shot, aber noch ein bisschen besser. Und okay, bei Fisto, ja Leute, ich verstehe es. Wir werden immer Muskeldiskussionen haben bei den Charakteren. Wir sind einfach mit übergroßen Muskeln bei den Charakteren aufgewachsen. Wir haben immer noch Schwarzenegger auf dem Highlight der Steroidkrise nach dem Motto im Kopf.
Absolut.
Und lebende Menschen werden das wahrscheinlich so nie erreichen. Deswegen habe ich auch im ersten Moment gedacht, oh, der Fisto, die Arme hätte ich jetzt dicker erwartet, aber als seine Faust dann zuschlägt im Schlachtengemälde und einen umwirft, war ich dann doch wieder im Fisto-Modus. Und bei Spycor war es so ähnlich. Natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, oh, der ist schwächtiger, als ich kenne. Aber wie cool dieses Design aussieht bei dem. Also da war ich richtig weggeflecht, wie sie den Spycor umgesetzt haben. Vielleicht, weil das ein Charakter ist, der bei mir als Actionfigur oder so nie so richtig gewonnen hat. Aber da bin ich jetzt Fan geworden.
Ja,
absolut. Du nicht, Gordon?
Nee. Nee, ich bin tatsächlich so, also ich finde den Fisto auch gut. Mir gefällt auch die Faust und so. Ich hatte das auch schon in meinem Live-Reaction gesagt. Mir gefällt der Spiker nicht. Das hat bei mir allerdings den Hintergrund, dass der mir einfach zu sehr wie dieser eine Mutant aus Agents of S.H.I.E.L.D. aussieht. Und da habe ich automatisch diese Verknüpfung im Kopf. Deswegen ist das tatsächlich nicht so mein Design. Die anderen Designs finde ich alle deutlich besser als den. Also das ist tatsächlich der bei mir am schwächsten abschneidet von allen.
Hat ein bisschen so Horrorfilm-Vibes, ganz leicht, finde ich. Könnte es so ein Monster aus dem Horrorfilm sein, aber ich finde den richtig stark. Und
ja, aber Michael, genau das habe ich mir gedacht, so aus der Conjuring-Reihe oder sowas.
Ja, genau. Hätte
einen nicht gewundert, wenn sowas rumgelaufen wäre.
Oder Hellraiser, irgendwie sowas, ja.
Ja, und das finde ich dabei eigentlich ganz schön, wenn man auch mal ein bisschen was hat, das so ein bisschen mehr in eine. Ja, ich sag jetzt nicht, dass es totaler Horror ist, aber es geht halt schon in eine Richtung, die doch ein bisschen ernster in dem Sinne ist, als das, was wir kennen würden. Weil doch unsere Designs, die wir aus den 80ern kennen, immer so ein gewisses Grundrisiko haben, zu campy auszusehen, wenn man das wirklich in 3D-Realismus umsetzen will.
Vor allem bei Spycore, weil der in ganz vielen Versionen irgendwie so einen leichten Schielblick hat. Und wenn man das dann hätte, wirkte der oft unfreiwillig komisch. Aber ich finde, ihr habt schon gesagt, zu Fisto, wie heißt, ich weiß jetzt den Namen vom Schauspieler nicht, Harkonsen? Nee.
Ja, glaube ja.
Ich finde, perfekt gecastet. Der gibt, finde ich, den perfekten Fisto, muss man wirklich so sagen, wenn man den dann so sieht. Und ja, wie gesagt, diese Muskeldiskussion, die kann man jetzt über fast jeden Charakter führen, aber mich stört es hier überhaupt nicht. Und der ist einfach... Du hättest keinen besseren Schauspieler meiner Meinung nach für einen Fisto casten können. Das passt perfekt.
Ich finde auch die Plattenrüstung von Fisto sieht auch gut aus. Also wo er da diesen Uppercut dann gegen den einen macht und nochmal so steht. Da sieht man noch die einzelnen Abstufungen seiner Rüstung. Das finde ich gut gemacht, weil man eben diese Elemente, die Actionfigur hat, hat man halt mit drin, aber sie sind halt sinnvoll und logisch verbaut. Das mag ich halt immer sowas, ne? Wenn die Sache ins Design passt, aber auch noch Sinn von der Sache her macht.
Ja, richtig. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch in der Folgeszene, die wir dann sehen, oder in den Folgeszenen. Wir sehen, dass Adam irgendwo, vielleicht in Grayskull, vielleicht in Snake Mountain, ich würde mir fast vorstellen können, dass es in Grayskull stattfindet, auf Trapjaw trifft. Und sie haben es schon, finde ich, gar nicht so unclever gemacht. Von Trapjaw sieht man noch nicht alles direkt und vor allem sein Gesicht noch nicht so richtig. Aber Alter, das sieht doch echt mal wie ein Trapjaw aus, wie man eigentlich nie in einem Film ernsthaft erwartet hätte. Das ist doch einfach Trapjaw, so ein bisschen Vintage, ein bisschen 2000X und es funktioniert. Da war ich voll dabei. Und ähnlich auch Beastman, der dann wieder eine Szene auf der Erde zeigen, auf dem, ich glaube, es ist ein Polizeiauto oder sowas, draufspringt. Sehr tierartig, aber sofort als Beastman erkennbar. Beim alten 87er Film war ich dann immer eher so, ja, Beastman, der sieht ganz nett aus, so hat man es damals irgendwie gemacht, aber hatte mich eher an Grislo erinnert. Das ist wirklich, finde ich, ein Top-Beastman geworden, ein schöner Trapjaw geworden. Das Einzige, was ich schade fast schon finde, ist, dass wir da keinen Triclops dabei gesehen haben. Den sparen sie sich wohl für einen späteren Trailer auf.
Wahrscheinlich, ja. Aber ist echt spannend und gefallen mir beide auch super gut von dem, was man sieht. Und was halt auch spannend ist, dass hier Adam mit seinem Schwert vor ihm steht. Also könnte halt wirklich sein, dass die Doppelidentität so nicht da ist oder beziehungsweise dass die da irgendwie aufgelöst wird. Könnte natürlich auch ein Hinweis drauf oder könnte natürlich auch so sein, dass man da auf die falsche Fährte gelockt wird und dass Adam dann doch nur irgendwo verschwindet und sich verwandelt. Das sehen wir ja dann später noch in einer absolut ikonischen Szene, finde ich. Aber es ist zumindest spannend hier zu sehen, dass er hier arg in Bredouille ist.
Ja, und das finde ich aber auch gar nicht so verkehrt, wenn es so sein sollte. Also der ganze Trailer riecht für mich ganz extrem danach, dass es gar nicht mehr groß um eine Geheimidentität bei Adam geht. Und wir haben schon öfter drüber geredet, dass sowas immer ein bisschen schwierig ist. Ob man jetzt sagt, ja, das macht keinen Sinn und das macht erst recht Sinn, dass der Prinz von Eternia eine Geheimidentität hat, sei dahingestellt. Aber es ist halt oft ein abgeschmacktes Konzept, das damals ja nicht umsonst beim Iron Man Film so ein bisschen hochgenommen wurde. Und in diesem Fall, ich glaube nicht, dass wir ganz viele tolle, spannende Geschichten verpassen würden, wenn sie die Geheimidentität jetzt einfach als offene Identität darstellen, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir dort eher eine zeitgemäße, reifere Erzählstruktur haben und nicht mehr innerhalb von einem Film auch noch damit umgehen müssen, dass Adam sagt, oh, Man at Arms, lenkt mal kurz Tila ab, die darf nicht wissen, dass ich He-Man bin, mich jetzt gerade verwandelt, ah, oh, jetzt hasst sie mich wieder, aber eigentlich
ja.
Das hat seinen Platz, wir haben das auch jahrelang erlebt, aber für die Filme bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt.
Wie, du wolltest keine Tila, die erstmal schwimmen geht, weil sie erregt und erzürnt ist wegen Adam?
Okay, eine schwimmende Tila fände ich doch schon lustig. Nicht, weil ich sie im Badeanzug sehen will im Himmelswind, sondern wegen der Hörspielreferenz, Leute.
Ja.
Genauso fände ich es.
Kann man schon Merman einbringen.
Ja, genau. Oder wir haben auch noch mal eine Mid-Credit-Scene, wo Tila dann irgendwie vorm Spiegel steht im Palastflur und Adam kommt vorbei. Was machst du denn da? Ah, ich gucke gerade, ob mir ein Sidecut stehen würde. Und Adam dann, das könnte Probleme geben.
Das ist nicht so gut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde die beiden Designs auch super. Es ist allerdings noch ein Trailer. Ich fand, man konnte es bei Trapjaw leider noch sehen, dass er hier den Singlet anhatte. Da müssen sie nochmal drüber arbeiten mit der Special Effects Manschette, weil sonst sieht man es zu sehr.
Special Effects, guter Punkt, frage ich gleich noch. Sacko.
Genau. Und hier bei Beastman halt auch, ne? Ganz ehrlich, genauso wie hier mit Cringer, die Fellstruktur ist schon sehr 2015, ne? Also da könnte man mit heutiger KI wirklich mal drüber arbeiten, Leute. Also das geht schon. Man kann das schon ein bisschen besser noch darstellen als das. Ich hoffe einfach, dass sie das nochmal machen, dass es da noch ein extra Rendering gibt oder wie auch immer, dass da nochmal ein bisschen nachgearbeitet wird. Weil ich würde es echt schade finden.
Das habe ich, genau das wollte ich jetzt nämlich ansprechen. Das habe ich mir im Trailer auch gedacht. Also unabhängig von Designs, ob man die Optik gut findet, das Design gut findet und so. Aber die CGI, die Effekte, die fand ich da teilweise noch etwas wässrig oder verwaschen und halt noch nicht so hundertprozentig. Gordon, kann das sein, dass die vielleicht einfach noch nicht fertig sind? Weil wir haben ja jetzt noch ein knappes halbes Jahr bis zum Film. Und
das hoffe ich.
Ich weiß von anderen Filmen, dass die teilweise bis zum letzten Tag vorher noch an was gearbeitet haben.
Ja. Ist ja auch so. Es war ja auch bei Marvel so. Wir hatten ja auch ein, zwei Marvel-Trailer gehabt. Ich glaube, bei Shang-Chi war es auch so, ne, als wir den ersten Trailer bekommen hatten. Da war es nämlich auch so. Da haben sich dann einige aufgeregt, weil es irgendwie teilweise so billig aussah mit irgendwelchen, ich glaube, Weidenfeldern, die sie da hatten. Und die sahen halt einfach nicht gut aus. Und später im Film sahen die halt komplett anders aus. Und da sind sie dann auch drauf eingegangen, ne, weil sie dann gesagt haben, ja, okay, das ist halt immer noch, ne, die Diskrepanz vom Trailer zum finalen Produkt dann. Da müsste man dann natürlich irgendwie gucken, so wie viel man davon hinbekommt. Aber wie gesagt, hey Leute, ihr habt jetzt so viel Kohle in die Hand genommen, offensichtlich, dann nehmt doch für die KI jetzt auch mal ein bisschen Kohle in die Hand. So, das ist, glaube ich, echt machbar. Ich meine, Marvel hat es jetzt auch mittlerweile vorgemacht. Wir sind auch nicht mehr bei Ant-Man Quantumania, sondern wir sind da jetzt halt auch einen Schritt weitergegangen und haben auch da bessere Effekte bekommen. Und da war ich auch echt froh drüber, dass man endlich mal den weiteren Schritt gegangen ist. Man, das muss man halt irgendwann auch mal machen. So Uncanny Valley wird sonst so offensichtlich. Und dann ist man, also ich zumindest bin dann immer raus, wenn ich genau weiß, da unterhält sich gerade jemand die gesamte Zeit nur mit Computerfiguren.
Also insofern können wir zumindest noch ein bisschen beruhigt sein. Es muss jetzt noch nicht sein, dass der Grad an Effekte oder die Qualität an Effekten so aussehen wird im finalen Film. Das finde ich schon mal ein bisschen beruhigend. Ja. Ich finde es richtig, wenn man es jetzt kritisiert, damit sie merken, oh, wir müssen dran arbeiten und nicht irgendeinem ein Account-Management sagt, oh, da können wir noch mal 100.000 abschreiben. Aber, ich bin da schon mal ganz erleichtert, dass wir es nicht zum ersten Mal hätten, dass ein Trailer noch weitaus unfertiger ist. Ja, nach Beastman kommen wir wieder nach Eternia. Adam umarmt dort seine Mutter und ich habe den Eindruck gehabt, dass die sieht so schmutzig aus, als wäre Marlena auf irgendwo gefangen gewesen.
Kann gut sein, ja.
Genau.
Würde Sinn ergeben und dass er vielleicht der Adam dann halt oder He-Man dann kommt, um sie eben zu retten mit den anderen und da sieht man dann auch diverse Kämpfe. Es wurde ja gerade schon eingeblendet. Evelyn kämpft gegen Teela und das, was man bisher von Evelyn sieht, finde ich richtig, richtig stark. Da geht's ja dann jetzt eh in dieser Phase des Trailers geht's ja eh völlig ab. Übrigens muss man jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnen, über 400 Zuschauer. Vielen, vielen Dank.
Lass mal bitte alle einen Daumen da, ihr geilen Leute.
Aber echt. Hey.
Und dazu sei gesagt, wie immer, wir haben in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Vielen Dank für den bisher insgesamt sehr angenehmen Live-Chat, auch wenn nicht jeder alles gut findet oder mit dem anderen übereinstimmt. Andere finden wieder nicht alles schlecht. Ich finde, es ist sehr schön, immer wieder zu sehen, dass es möglich ist, auch in der heutigen Zeit noch, dass Leute auch mit verschiedenen Ansichten einfach nur ihre Meinung kundtun, ohne dass man sich gegenseitig in die Haare kriegt oder dass man irgendwelche Unflätigkeiten bringt. Super. Genauso wie der Kampf Teela Evelyn, muss ich echt sagen. Das fand ich nice.
Da stimme ich voll zu. Und ja, Evelyn, wie gesagt, sieht gut aus. In der Szene zumindest sieht fast so, als ob sie auch wirklich leicht gelbe Haut hätte, wie die Spielzeugfigur. Ich glaube, dass das im finalen Film oder vielleicht nicht so sein wird. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es auch so. Keine Ahnung. Glaube ich zwar nicht. Und dann sieht man ja dann auch, da erhöht der Trailer ja dann eindeutig die Schlagzahl. Man sieht da Cringer fauchen und das sieht echt unfassbar gut aus. Hat mich an den Mondo Battle Cat erinnert oder Cringer, da gibt's ja auch dann eine ähnliche, wenn Katzen halt so fauchen, und das sieht halt hier genauso aus in dem Trailer und das ist echt richtig, richtig stark, finde ich. Und dann diese Szene halt, wo Man at Arms hochspringt, seine Keule nach hinten schwingt, die ja echt wie die Vintage-Keule aussieht und dann gegen diesen Collector dann anspringt, ist schon irgendwie eine epische Szene und das ist schon gut gemacht, muss man sagen.
Und dann ist es endlich soweit, etwas, von dem ich auch glaube, dass wir im Film relativ lange warten müssen und es erst frühestens im letzten Drittel kommen wird. Endlich He-Man ruft die Macht von Grayskull an und verwandelt sich äußerst effektvoll in He-Man. Ich habe sogar den Eindruck gehabt, dass wir einen Shot vom Crystal Chamber und der Castle Grayskull gesehen haben oder dass auch der Orb of Power zu sehen war, von dem dann die Macht von Grayskull aus in Adam reinströmt. Aber wie dem auch sei, so oder so, wir kriegen endlich He-Man zu sehen. Und ich glaube, ich blende jetzt gerade in Bildern, dass es ganz gut darstellt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo sehr, sehr viel Kritik gerade stattfindet, dass den Leuten dieser He-Man nicht muskulös genug aussieht.
Ja, er hat ein bisschen mehr von Beastmaster, ne? So wie Beastmaster in den 80s war im Film, finde ich, so vom Outfit her. Er ist ja nun nicht untrainiert, ne? Das ist ja Quatsch so. Und ich finde, es macht für mich sogar auch ein Stück weit Sinn, weil es halt auch noch ein junger He-Man ist. So, er ist nicht so uralt, so, das hat eigentlich was. Ich finde es nicht so doof, dass er eine schlankere Version in dem Moment ist. Hab ja auch gesagt, das ist eben eher der New Adventures He-Man und wir waren doch alle, es war uns doch allen klar, dass wir nicht den Arnold Schwarzenegger jetzt da wieder stehen haben. So. Und ich finde, von dem, was er jetzt erstmal so macht, er ist halt ein flinkerer He-Man. Ne? Wie haben sie damals gesagt? Leaner and meaner Chris Masters. So sehe ich es halt auch.
Ja, und die Rüstung finde ich gut. Da sind doch einige Anleihen an Vintage, finde ich, dabei, mit dem Kreuz vorne und so eine Mischung. Die Armmanschetten erinnern so ein bisschen an den Mondo He-Man und da sind auch wieder so mehrere Elemente dann vereint. Und ich bin dann normalerweise doch eher so, ja, würde fast eher sagen, stoisch, wenn ich so neue Sachen anschaue und Trailer anschaue. Und gerade bei dieser Szene aber, da hatte ich wirklich dann schon etwas Gänsehaut, muss ich sagen, wo dann He-Man sich verwandelt, weil man halt einfach schon so lange drauf gewartet hat, das Zauberschwert nach oben hält und dann halt seinen Spruch aufsagt und sich dann verwandelt vor Grayskull. Und das ist schon cool inszeniert, muss man sagen.
Ja.
Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe heute schon vorher ein bisschen gelesen gehabt. Ich musste ja bei uns die Social-Kanäle ein bisschen moderieren und zu gucken, dass da halt nicht irgendwelche Unflätigkeiten geschehen. Da war schon einiges an Kommentaren so nach dem Motto Lauch. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es. Ich hätte auch gern diesen He-Man muskulöser gehabt. als er zumindest in den Trailerbildern aussieht. Da hätte ich schon ein paar Muckis mehr gerne gesehen. Ich muss aber wirklich ganz leise sein, weil wenn der hier ein Lauch ist, dann wäre ich gerne einer. Der hat immer noch doppelt so große Muskeln wie ich.
Deswegen, ihr sagt es ja auch, einer der User, wer von uns sieht so aus? Ne? Das ist nämlich auch immer noch das Ding. Es ist immer einfach, irgendwie aus der Ferne darüber zu spotten, wie Leute sie irgendwie trainieren und sich irgendwelche Sachen aneignen. Aber er sieht halt relativ real aus. Ne? Er sieht halt nicht so aus, als wenn er jetzt irgendwie stoffen würde oder sonst irgendwie was. Und so sehen halt Kerle aus, die halt regelmäßig irgendwie ihr Fitnesstraining und so weiter und so fort machen. So, er sieht halt mehr aus, finde ich, wie so ein Olympionike anstatt jetzt einem Bodybuilder.
Wir hatten ja schon mal wie ist der, Brian Cage, oder? Der bei dem Fanfilm vom Daniel Benedict in den He-Man gespielt hat, dieser Bodybuilder.
Ja, der, Christian Cage.
Wie?
Brian Cage, genau.
Der Wrestler. Und der war schon, natürlich ist der, geht in die Bodybuilder-Richtung dann schon eher, aber es muss halt auch ein guter Schauspieler sein, das kommt halt auch noch dazu. Und das ist aus meiner Sicht gerade in so einer Rolle viel, viel wichtiger.
Ja, und Brian Cage durchtrainiert ohne Ende, aber ja, so super beweglich und dynamisch ist er dann halt auch wieder nicht. Das kann natürlich auch so ein Punkt sein. Aber anyway, ich glaube, das Problem ist, wenn ich den Adam zum Beispiel sehe, ihr seht, ich habe hier ein Adam-artiges Hemd an. Und ich bin bei weitem nicht so ein Brocken wie dieser Adam in dem Hemd. Der sieht ja schon wie ein echt.
Was? Also, lügt doch nicht, Sam.
Ja, komm, also Adam sieht halt wirklich wie ein Bild von einem Mann in seinem Shirt aus. Ich glaube, das Problem ist, dass das sich ein bisschen verliert durch seine He-Man-Rüstung dabei, von der ich auch noch nicht so ganz überzeugt bin. Aber wie es immer so ist, Michael, über He-Man diskutieren und He-Man kritisieren wir immer am meisten. Das Schlimmste ist natürlich sowieso, dass er als He-Man keinen Taiwan-Kopf hat.
Das stimmt.
Und dann weißt du was? Und pass auf, und jetzt kommt's einfach. Und dann ist die Szene im Film und dann ist es einfach jemand anderes und dann sagt er, ja, ich bin's, He-Man. Gray, dein Vorfahre und alle.
Ja, genau. Ich habe es übrigens schon öfter gelesen. Ja, Alan Richson hätte von der Statur natürlich auch für mich in der Theorie super als He-Man gepasst. Vielleicht ist er ihnen auch schon im zu fortgeschrittenen Alter für die Rolle, die sie sich überlegt haben, weil der He-Man ja doch sehr jung angelegt ist.
Eben.
Muss man einfach so sehen dabei. Aber Leute, wir werden immer wieder und immer weiter diskutieren. Das ist auch gut so.
Findet ihr denn Goatman und Evil-Lyn noch? Die haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Doch, Evil-Lyn schon.
Ja, also Evil-Lyn habe ich auch schon gesagt, ist für mich okay soweit. Und Goatman sieht für mich auch schon wieder. Also ich mag Goatman grundlegend nicht so super gerne, dass ich gesagt habe, boah, das ist ein geiles Charakterdesign gewesen. Also die Actionfigur von Goldman, die wir bei Moto Classics bekommen haben. Aber die Adaption für den Film finde ich gut gelungen. Ja. Also was sie da auch wieder rausgeholt haben, das passt doch.
Ja, ich finde es auch beides in Ordnung. Ich finde auch weil einige Leute natürlich den Helm wieder kritisiert haben von Evil-Lyn, aber ich finde es in Ordnung. Also es kann nicht immer alles genauso aussehen wie im Cartoon. Das geht nun mal einfach nicht. Man muss ein paar Sachen auch so ein bisschen aneignen an die einzelnen Sachen und ich finde das okay. Also ich habe da tatsächlich mit dem Kopfschmuck von ihr kein Problem.
Ja, und Goldman, es ist halt, ich finde das eh witzig, dass sie da so obskure Charaktere da mit reinnehmen, wie den Goatman. Und das ist ja dieser Kraftsportler, oder dieser Strongest Man, ich weiß den Namen nicht. Bei Game of Thrones dabei ist und ist halt cool, dass der Goatman ist und der sieht schon beeindruckend aus, muss man sagen, und irgendwie crazy.
Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn der Webstore gestanden wäre, Michael.
Das sowieso. Aber vielleicht kommt der noch irgendwann mal.
Ist es ja. Wir sehen ja schon einige Sachen, aber ich habe es schon mal gesagt, wir sehen ja keinen Battle Cat, obwohl wir wissen, dass das Battle Cat Design für den Film schon da ist. Wir sehen auch keinen Triklops, obwohl wir wissen, dass der im Film auftaucht. Und ich glaube, die sparen sich schon auch noch Sachen auf. Und es kann durchaus sein, wir haben ja eine gigantische Palette an Charakteren. Ich glaube nicht, dass jeder Charakter, den wir jetzt schon wissen, irgendwie eine größere Rolle dort haben wird. Ich glaube, das sind auch oft so einfach so Massenszenenrollen, wo man dann vielleicht das eine oder andere sehen wird. Genauso wie wir eben jetzt auch Mechaneck schon im Trailer nur kurz gesehen haben und da noch mehr kommt. Da warte ich einfach mal. Aber wie dem auch sei, im Trailer haben wir jetzt endlich He-Man. Und ich habe mir hier in meine Notizen reingeschrieben, He-Man schwertet sich in Snake Mountain durchs Kanonenfutter.
Ja.
Und das ist im besten Sinne gemeint. Also diese Szene, wie er da die Skeletor in Skelettpanzern gekleidete Krieger irgendwie mal niedermäht, das ist das, was ich bei Masters of Universe im Film sehen will.
Die sind auch cool, finde ich. Die erinnern mich an den Skell Knight von den Moto Origins mit diesem Skelett oder Totenkopf Optik. Der Skell Knight war ja mit Helm dann. Aber wenn das quasi so die Hover Robots oder Horde Trooper sind, dann finde ich das sehr, sehr gut, weil die sehen doch ziemlich böse aus und ja, sind wahrscheinlich eher Fallobst, auch klar, aber das ist schon sehr, sehr cool, wie er die wegnagelt und sich dann in Snake, sieht nach Snake Mountain aus, ist definitiv Snake Mountain, weil es kommt ja dann auch gleich der Shot auf Snake Mountain, den ich großartig finde und die haut er halt dann weg und dann, ja, da bin ich echt gespannt, was dann er den Snake Mountain spielt, weil das sieht schon jetzt nicht wie der gemütlichste Ort aus, sagen wir es mal so.
Ja, ich bin auch froh, dass Snake Mountain jetzt nochmal klarer gezeigt wurde mit den Zähnen und so, ne? Dass es nicht mehr so aussieht wie diese korpulierende Schildkröte, da bin ich froh drüber. Das ist eigentlich ganz cool.
Korpulierende Schildkröte.
Ja, come on. So. Das war halt ein Problem für mich im ersten Bild. So. Und jetzt hat man es einfach mal größer gesehen und jetzt sieht es halt einfach düsterer und bedrohlicher aus. Das finde ich halt schon sehr wichtig, dass es halt nicht albern aussieht, sondern schon sinnvoll für die Sache, die es ist. Das ist okay. Und ich denke, wenn man jetzt hier auch natürlich dann auch noch die Überschrift hat, ne, Witness how he became He-Man, da wird's wahrscheinlich dann auch irgendwie darauf hinausgehen, ne, erstmal zu zeigen, ja, okay, vielleicht ist er auch momentan noch nicht der muskulöse Typ, vielleicht warten sie auch noch da drauf und wollen noch zwei weitere Filme mit ihm machen.
Jetzt, also es ist nur reine Spekulation, ich sag nicht, dass es so sein wird, aber rein theoretisch, stell dir mal vor, Gordon, es geht da auch darum, wer wie viel von der Macht von Grayskull einnehmen kann. Wir wissen ja, irgendwie muss Keldor im Film zu Skeletor geworden sein. Wir sehen dann ja auch ein Aufeinandertreffen von He-Man gegen Skeletor im Trailer schon, wo Skeletor seine Magie auch einsetzt und seinen Widerstab. Und was wäre, wenn sie da wieder ein bisschen wie bei He-Man 21 erzählen, dass auch Skeletor Zugriff auf die Macht hat und erst wenn He-Man diesen Zugriff irgendwie blockiert oder sowas, bekommt er noch mehr Macht von Grayskull und dann macht er den Bane und pumpt sich mehr Muskeln.
Ja. Das wissen wir halt alles nicht. Ich gehe auch davon aus, weil jetzt hier einige schreiben, wird wohl FSK 12 sein, da gehe ich auch sehr stark von aus, dass ein FSK 12 sein wird bei uns und wahrscheinlich in Amiland PG-13?
Glaube ich gar nicht.
Nur PG? Schauen wir mal. Also ich glaube, die geiern schon sehr auf das, was ich jetzt sagen würde, das Marvel-Publikum.
Ja, absolut. Das sieht man ja auch. Ich meine, auch diese komischen Ringviecher, die ja da überall rumfliegen und so, ne, das erinnert mich halt auch total an Thor Ragnarök und so, ne. Also, das ist vom Design halt auch wieder so ähnlich. Dann auch die Kamerafahrten sind halt super hart an Marvel mit angelehnt. Also, ganz ehrlich, wenn du jetzt da Thor mit in diesem Szenario mit drin hättest, würden alle Leute sagen, ja klar, ist der neue Thor. So.
Genau das habe ich mir aber auch gedacht. Und das ist so ein Kritikpunkt, den ich hatte, dass für mich halt einiges sehr danach ausgesehen hat, dass ich ein bisschen zu nah an anderen Dingen orientiert wurde. Es geht bei mir über die Raumschiffe und manche Settings bis hin zu zum Beispiel Roboto auch, wo ich dann verstanden habe, unser Matthias, der hat im Forum auch diskutiert und gesagt, hier, das und das und das Element, das ist alles von Roboto. Ja, sehe ich. Zugleich kann ich dann aber auch andere Leute verstehen, die sagen, dass ihnen Roboto sehr generisch aussieht.
Ja.
Gut, wenn jetzt ein Brustpanzer abnimmt, darunter hat er Zahnräder laufen und so.
Das wäre cool.
Ja, das kommt garantiert.
Ja, das haben wir alles noch nicht gesehen. Wir haben nur ein Bild gesehen. Aber so im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, der Roboto, das könnte jetzt auch von irgendwas anderem sein. Das könnte jetzt Pacific Rim Teil 3 sein oder sowas. Ja. Das ist halt manchmal bei mir ein bisschen so, wo ich gesagt habe, okay, da fehlt mir noch ein bisschen der eigene Look. Aber dann kamen auch wieder andere Sachen wie, okay, Gordon, ich weiß, du hast ihn am wenigsten gemocht, aber ich habe ja das Spiker-Design abgefeiert, wo ich sage, das ist dann für mich wieder der eigene Look. Vielleicht müssen sie da noch ein bisschen mehr zueinander finden. Das ist ja auch hoffentlich, wenn mal mehr Filme kommen sollten, dann so ein Ding, was man weiterentwickeln kann, genauso wie diverse Designs. Um mal zu Skeletor zu kommen, wir sind jetzt eben im großen, in der großen Snake Mountain Szene, Skeletor gegen He-Man.
Ja.
Ich war bei Skeletor nicht so hundertprozentig von seinem Design überzeugt. Ich mag den Totenschädel, er sieht sehr klassisch aus, aber sah mir da noch ein bisschen zu sehr aus nach Bodysuit, seine blaue Haut und irgendwie, dass er nicht so richtig eine Rüstung hat, sondern nur ein bisschen Ornamentverzierung oder Halterung für sein Cape. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich sag jetzt nicht, dass ich das richtig doof fand, aber das war so ein Punkt, wo ich erstmal so überlegen musste. Ähnlich wie bei He-Man auch. Also die Designs von den beiden, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig.
Mhm.
Ja, bei mir ist es so, die kämpfen ja dann und das ist ja ziemlich dynamisch dann und dann sieht man auch so ein Skeletor, wo sie dann so sein Kiefer öffnet, sein Mund aufreißt und dann so, ja, so lilafarbener Rauch rund oder drumrum ist, so sieht es zumindest aus. Und es sieht, finde ich, schon sehr cool aus. Ja, er hat den, ist nicht übermuskulös, aber ist schon muskulös, würde ich jetzt mal sagen. Klar, mit diesem Bodysuit da. Und kommt aber, finde ich, schon sehr, sehr cool rüber in diesen Kämpfen und da scheint es gut abzugehen zwischen He-Man und Skeletor. Und ja, man muss natürlich noch mehr von den Kostümen sehen und die beiden in Action dann in längeren Szenen, um sich ein richtiges Bild machen zu können. Aber mich hat es jetzt nicht gestört. Ich fand generell wie den ganzen Trailer auch diese Szene natürlich sehr actiongeladen. Und ihr habt schon recht, es erinnert natürlich schon so ein bisschen manchmal von der Optik her an Marvel oder ja, ja. So Superheldenfilme. Faktisch sind ja Superhelden letztendlich. Aber klar, vielleicht wollen natürlich hätten sie gerne dieses Publikum, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Natürlich. Das ist eine Ikone aus den 80ern und kommt jetzt nach Ewigkeiten wieder zurück. Ich glaube, da gibt's gerade genug aus dem Marvel-Universum, die dann doch gespannt sind, auch wenn sie so keine Masters of the Universe-Fans sind. Es kommt ja sogar in irgendwelchen Tageszeitungen oder Online-Zeitungen, hat meine Frau halt gesagt, wird berichtet davon, dass dieser Trailer rausgekommen ist.
Ja.
Völlig, völlig irre und das schlägt schon große Wellen und ja, klar, ja, weil halt so eine lange Wartezeit drauf war.
Ja, natürlich, das ist das eine und das andere, wenn sie auch natürlich Geld dafür in die Hand genommen haben, dann werden sie das natürlich auch häufig bewerben und dann geht das natürlich auch an Zeitungen nicht spurlos vorbei, ist ja vollkommen klar. Wenn die Leute merken, ja okay, da wird irgendwie ein Demand generiert, so, dann wollen die da alle mit einsteigen, ist doch voll. Klar, also gibt's natürlich auch Zeitungen, die über sowas berichten. Ich meine, wir haben das ja auch gehabt, damals auch als Episode 1 rauskam, hatte die Bild-Zeitung hinten eine riesige Schlagzeile darüber. Star Wars, ja, die Fortsetzung, bla bla bla, oder beziehungsweise das Prequel, eine riesen Schlagzeile über den 99er-Film. So.
Ja.
Ist eben
das
so.
Und ganz ehrlich, das kann ja nur gut sein. Ich habe teilweise schon Filme, die ich grundlegend eigentlich sehen wollte, dann auch schon in den letzten 2 Jahren erlebt, wo irgendwie so überhaupt kein Momentum stattgefunden hat, wo du das Gefühl hattest, jo, der Trailer ist gelaufen und keine Sau hat's interessiert.
Ja.
Und ich habe jetzt schon das Gefühl, Anna, dass der Trailer schon sehr viel Wirbel aufgeschlagen hat und das auch nicht, wie es alle vorher befürchtet haben, komplett negativ. Es schien jetzt nicht irgendwie das breite Fandom oder auch, was ja noch wichtiger für den Erfolg ist, auch die Leute außerhalb unserer Fanbubble, alle davon komplett abgeturnt sind, sagen, oh, das ist aber echt cringe.
Ja, der Simon Solter hat ja in unserem Chat geschrieben, dass der Trailer wohl schon über 1,7 Millionen Aufrufe bei MGM hat, was ein Rekordwert ist.
Ja.
Tolle Sache, letzten Endes, unabhängig davon, wie wir den fertigen Film sehen werden. Das ist
ja
für das Franchise schon mal nicht verkehrt, dass man merkt, okay, zumindest Stand jetzt ist nicht sofort klar, dass es ein Rohrkrepierer werden wird, sondern es ist echt das Potenzial, dass er laufen kann. Und vielleicht sehen wir dann ja auch noch sowas, was wir im Trailer jetzt nicht gesehen haben, wovon wir nichts wissen, dass doch noch mal ein Orko auch auftaucht. Michael, den habe ich total vermisst im Trailer.
Ja, ich bin es ist bekannt, dass ich ein riesen Orko-Fan bin, nicht? Aber ich bin schon auch der Meinung, da bin ich auch als Nicht-Orko-Fan der Meinung, dass Orko schon eigentlich in so einen Masters of the Universe-Film rein muss. Muss gar nicht so in dieser prominenten Rolle sein, aber er sollte schon irgendwo auftauchen. Das wäre natürlich schon cool, wenn der zu sehen war. Aber bisher hat man noch überhaupt nichts gesehen. Mal gucken. Ich denke auch, dass, wenn er vorkommen wird, natürlich komplett CGI sein wird, weil ich wüsste nicht, wie man das anders machen sollte. Er wird mit Sicherheit irgendwie gehen, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der, wenn dann CGI ist. Aber ich bin mal gespannt, wie es da aussehen wird. Und jetzt wird es gerade eingeblendet, jetzt schon 2,9 Millionen Aufrufe. Also es geht, glaube ich, gut ab.
Also ich kann nicht sagen, wie das im Vergleich mit anderen Trailern ist, aber 2,9 Millionen, die hätten wir auch gerne mal.
Das stimmt.
Ja, aber also Michael, ganz klar, ich weiß, du bist nicht der größte Orko-Fan und ich kann mir zumindest vorstellen, dass wir einen Orko in sowas wie einer Mid- oder Post-Credit-Scene sehen können. Ja. Dass sie den nicht großartig im Film dick reinbringen. Ich würde darauf wetten, dass sie den komplett CGI machen. Vielleicht ist das auch eine der Sachen, an denen sie gerade noch am Arbeiten sind. Aber ich fände das schon irgendwie lustig. Alles ist so irgendwie in der Filmhandlung vorbei und Adam ist dann wieder irgendwie unterwegs oder Man at Arms ist in seiner Werkstatt beschäftigt und dann auf einmal hört er, wie im Hintergrund irgendwas explodiert und rumpft sich. Und dann dreht er sich um. Was zum Teufel? Und dann sieht man irgendwie Orko so heranschweben. Oh, Entschuldigung! Und dann so, du bist ja wieder da. Und dann blendet das aus. Das alleine würde mir schon reichen. Wir brauchen den ja nicht nonstop irgendwie dabei. Aber unabhängig davon, ob man Orko jetzt toll findet oder nicht, aber so ein bisschen Orko gehört, finde ich doch dazu. Und ein bisschen Dragstore.
Ich weiß,
und Webstore.
Ich weiß, selbst allerliebste After-Credit-Scene. Der Abspann ist vorbei, alles ist schwarz und dann hört man sieht Gwildor wie so ein Rippchen aus der Hand fällt und dann ist vorbei. Ja. Siehst du? Wusste ich, dass er das lieben würde.
Ja, komm, wenn Adam auf der Erde in seiner Bude irgendwo einen Eimer mit Robbys Rippchen hat, ich dreh durch, ich spring in dem Kino aus dem Sessel und ruf dann, ja, da! Wie auch immer, ja. Aber das ist letzten Endes der Trailer gewesen, über den wir geredet haben. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss, Gordon, Michael, von euch nochmal hören. Wie fandet ihr den denn jetzt abschließend? Was würdet ihr, ich glaube, wir brauchen jetzt keine Schulnoten dieses Mal dafür geben, aber wie zufrieden wart ihr denn jetzt mit dem, was ihr dort hattet? Hat euch das gehypt? Seid ihr total begeistert oder sagt ihr, ach naja, wie auch immer. Gordon?
Also ich bin ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Ich bin nicht so überschwänglich gehypt wie einige andere. Es liegt aber einfach an der gesamten Situation, die wir jetzt seit Jahren hatten, dass immer wieder irgendwas erzählt wurde und dann nichts kam und so weiter und so fort. Aber von dem, was ich jetzt gesehen habe, bin ich schon erstmal überzeugt. So, ich finde die meisten Designs, also die Spike or so what, Alter, dann sieht er eben aus wie irgendein Mutant aus Agents of S.H.I.E.L.D. Scheißegal. So, weißt du, der wird auch keine Hauptrolle sein. Also von daher ist es dann auch in dem Moment nicht so wichtig. Dann ist er halt irgendein Jockel, der halt aufs Maul kriegt von Fisto und gut ist. Das reicht dann auch schon. Ich finde, bisher machen sie eine Menge in meinen Augen richtig, auch wenn wir ein paar Sachen haben, wo wir sagen, okay, es ist ein bisschen generic, es sieht vielleicht ein bisschen zu sehr nach Marvel aus oder DC oder wie auch immer. Und sie gehen natürlich auch die typische Route mit, ja, am Schluss gibt's ein Monster-Mash mit irgendwelchen gesichtlosen CGI-Quallen, die dann alle aufs Maul bekommen. Aber das ist ja auch in jedem Marvel-Film so. Ich meine, bei jedem Guardians of the Galaxy, ne, beim letzten Guardians of the Galaxy, da prügeln sie sich auch durch die hässlichsten Figuren ever, die sie halt bewusst so gemacht haben, weil sie dann dachten, ja, es ist halt witzig, wenn sie die dann kaputt hauen oder so. Und das machen sie hier halt auch und das ist auch okay, weil man ja in dem Moment dann auch erstmal zeigen muss, ne, man muss ja den Good Guy dann auch mal overbringen, man muss ja dann halt auch zeigen, okay, die ganzen normalen Dullis, die können halt alle nichts gegen ihn. Der Einzige, der halt gegen ihn was kann, ist halt Skeletor. Und das ist auch okay, finde ich in Ordnung. Und ja, ich glaube, es ist so angelegt, dass wahrscheinlich mehrere Filme kommen sollen, wenn der Trailer dem Hype gerecht wird und so viele Leute den Film dann auch gucken, dann könnten wir das Glück haben. Wenn nicht, dann tja. Aber bei unserem Glück.
Ja. Ja.
Er zieht's weiter durch.
Alter, wenn wir jetzt, seien wir mal ehrlich, wenn das noch passiert und der Film jetzt nicht kommt, ne? So,
überleg mal. Das wäre bitter, gerade dadurch, dass halt schon der Eindruck ist, dass sehr viele Leute durchaus sehr positiv überrascht sind vom Film, auch wenn vielleicht nicht alles im Moment perfekt dem entspricht, was man sich gewünscht hätte. Und man muss dabei natürlich auch sagen, es ist ein hartes Brot, das zu erfüllen, was wir uns in 40 Jahren erträumt haben, wie ein Masters-Film auszusehen hat. Alleine Michael und ich diskutieren regelmäßig darüber, dass Michael möchte eher die eine Richtung haben, ich möchte eher die andere Richtung haben. Ich habe persönlich aber ein bisschen das Gefühl, als wäre diese vermeintliche Quadratur des Kreises zumindest in dem Trailer so ein bisschen aufgegriffen worden, dass sie da schon sehr allumfassend jeden ein bisschen versuchen zu holen. Und alle wird man nie überzeugen können, aber ich persönlich war doch dann insgesamt sehr positiv überrascht. Ich hatte versucht, meine Erwartungen runterzuschrauben, hatte aber dann trotzdem sehr große Hoffnungen und habe dann befürchtet, gerade nach dem Teaser, als ich da eher so ein bisschen kalt gelassen davon war, mal gucken, wie der Trailer ist. Und dann saß ich wirklich gebannt daran, das nicht, aber das wieder. Und diese emotionale Fahrt hätte ich von diesem Trailer nicht erwartet. Ich war sehr zufrieden. Ich feiere nach wie vor, Leute, ich bin einfach massivst begeistert von Man at Arms. Auch wenn eine Rüstung farblich eher in die Serpent Claw Man at Arms Richtung trägt, aber selbst das funktioniert für mich da. Ich glaube, dass einer meiner Lieblingscharaktere hier auch tatsächlich super geil kommen wird. Und ich hoffe, dass der Film mich so gut unterhalten wird, wie ich mich vom Trailer unterhalten gefühlt habe. Und wer diesen Trailer bei allen Schwächen, die er hat, wir haben Effekte gesagt, ich finde auch an der Musik, da kann noch mehr kommen. Ich hoffe, dass es nur für den Trailer eine Musik ist und da noch richtig ein Bombast kommen wird. Aber also wer diesen Trailer so richtig abgrundtief schrottig findet, da weiß ich nicht, wie man da noch helfen kann. Ich glaube, da muss derjenige selber einen Film drehen, mit dem er dann glücklich ist, weil das wird keiner so mehr hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden letzten Endes zu meiner eigenen Überraschung. Ich hatte echt schon letztes Jahr gedacht, wenn wir mal hier sitzen, stehe ich da und bin die Negative Nancy. Und bin selber froh, dass es nicht so gewesen ist. Michael.
Ja, du hast ja schon erwähnt, dass wir öfters drüber sprechen. Und ich immer sage, ich mag eher dieses Düstere, dieses Barbarenmäßige. Das stimmt natürlich. Und es geht jetzt ja tatsächlich eher so in dieses Action-geladene, vielleicht hier mal ein lustiger Spruch, da ein Witz. Aber ich finde, dieser Trailer hat zumindest bei mir genau das erreicht, was, glaube ich, so ein Trailer erreichen soll. Wahnsinnig die Vorfreude zu steigern auf diesen Film und allein das, was wir jetzt heute schon öfters gesagt haben, dass wir schon so lange auf diesen Film jetzt warten und dann sieht man endlich mal, vor allem erst habe ich ja nur am Handy geguckt, aber dann halt oder am Computer und dann aber wirklich am großen Fernseher. Und wenn man dann wirklich das am Fernseher so sieht, dieses Masters-Logo und diese ganzen bekannten Charaktere und man sieht, ja, es kommt endlich ein Masters of the Universe Realfilm, dann
zu 28 Jahre endlich.
Ja, und dann entsteht halt dann wirklich dieser Hype, finde ich, und der hat mich jetzt wirklich gepackt, muss ich sagen. Mir gefallen sehr, sehr viele Designs. Man erkennt alles wieder. Immer diese Easter Eggs zwischendrin. Wie gesagt, das werde ich mir noch jetzt öfters anschauen und dann auch mal reinzoomen. Da erkennt man sicher noch das ein oder andere. Und auch diese Meta-Ebenen, dass sie da ein bisschen damit spielen. Und ich glaube, so schaffen sie es wahrscheinlich, oder könnten sie schaffen, dass sie eben auch ein anderes Publikum als uns abholen, was mit Sicherheit das Ziel halt auch ist. Aber sie haben es halt auch geschafft, mich abzuholen und ich bin total positiv gestimmt jetzt und bin echt gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch so alles kommen wird, weil da wird ja noch einiges kommen. Und so lange ist es ja auch nicht mehr hin bis zum 5. oder 4. Juni. Und dann werden wir alle sehen, wie sich das im Kino so anfühlt. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man sitzt dann wirklich im Kino drin und dann bombastisch mit diesem Sound und dann geht das ab. Wenn man sich diesen Trailer allein schon im Kino anschauen würde, glaube ich, wäre das nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich muss sagen, sehr, sehr cool.
Ja, Mensch, also ihr merkt es, wir drei sind im Mindesten positiv überrascht. Nicht nur, dass es überhaupt einen Trailer gibt, sondern dass er uns gefallen hat. und sind jetzt durchaus optimistisch eingestellt. Vielleicht ist es bei euch ganz anders. Vielleicht seht ihr es sogar noch krasser als wir, dass ihr total geflasht seid. Ich habe verschiedenste Reaktionen schon erlebt. Aber schauen wir mal, was bis zum Juni noch geschehen wird, bis der Film wirklich in den Kinos hoffentlich startet und Gordon eines Besseren belehrt wird. Dann kriegen wir hoffentlich noch mindestens einen weiteren Trailer, über den wir uns auch wieder unterhalten können. Aber ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken bei über 400 Live-Zuschauern alleine und natürlich bei euch allen, euch Super-Supportern, euch anderen Leuten, die uns Daumen gegeben haben, die kommentieren, die uns immer unterstützen, immer dabei sind, die heute spontan Zeit hatten, die sich dieses DHQ-Special jetzt nachträglich angehört haben. Vielen Dank an euch. Habt Spaß an dem Masters of the Universe. Habt hoffentlich Spaß am kommenden Film. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Echt hammerhart, dass so viele Leute jetzt da dabei waren. Aber man sieht, es ist einfach, die Leute sind ausgehungert. Die wollen den Trailer sehen, die wollen den Film sehen. Und das ist einfach auch cool. Und ich finde schon, dass gerade heute war zumindest mein Eindruck, so größtenteils, du hast schon mal erwähnt, Sepp, die Stimmung auch sehr positiv war. Und selbst wenn einem etwas nicht gefallen hat, das auf anständige Art und Weise ausgedrückt wurde. Und das finde ich echt richtig, richtig gut. Und ich bin gespannt auf mehr und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja. Don't believe the hype. So, also auf jeden Fall. Ja, da muss er noch mal reingrätschen. Nee, ich gebe den Fans natürlich jetzt noch das, was sie wissen wollen. Ich habe natürlich noch mal mit Scott Neidlich, der sich natürlich auch für diesen Film sehr eingesetzt hat, über die Jahre hinweg telefoniert. Und der hat mir erzählt, dass die Mid-Credit-Scene, genau, hier der Film kommt, ne, eine Mid-Credit-Scene, da gibt's eine lustige Szene noch mal. Da wird nämlich diese Spielebene von Eternia dann noch mal gezeigt. Ne? Und dann sehen wir so einen Jahrmarkt und keine Ahnung, und die spielen dann da ihre Spielchen. Und Tug of War ist dann mit dabei, ne, so als Gag und bla bla bla. Und dann spielen die halt so ein Fußballspiel mit Wirsing. Ne? Und dann, das ist halt so ein Gag auf Eternia, ne? Dass man das bei so einem Volksfest, wenn man den Skeletor halt besiegt hat, dann gespielt hat. Und dann schießt He-Man hinterher mit dem Wirsing rechts oben in die Ecke und gewinnt für Eternia. Da habe ich zu Scott gesagt, aber Scott, dann ist das ja ein Hohlektor.
Oh.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.